Spikeball.
Fußball ist besser als Volleyball.
Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Loki. Loki.
Mats, Jonas, Loki.
Mats, Mats,
Loki, Loki, Loki.
Spikeball.
Jonas, Mats, Loki.
Che Confusione. Ne? Mats und ich haben gerade noch dieses wahnsinnig schöne Lied Tiamo von, weiß gar nicht, Sarah Perche oder wie auch immer die Dame heißt, gehört es. In San Siro kommt und die das singen. Es ist wahnsinnig schön, aber die ersten zwei Wörter sind Che Confusione. Was uns bringt zu, ich weiß gar nicht, wie traurig und schlimm es am Ende das war, aber wir reden natürlich ein bisschen über den Bundesliga Ausklang, über das Finale, wir reden generell über tränenreiche Tage, emotionale Wochen und Episoden des Sports heute. Es wird sehr sportlich, wenig Klamauk. Jetzt geht's nämlich
vermeintlich wenig Klamauk. Das Gute ist, es soll ja eine Art Therapiestunde hier, für mich im Speziellen, aber für uns alle drei sein. Und am besten verarbeitet man das mit einem Lacher. Deswegen habe ich kein Problem, wenn es eventuell zwischendurch mal auch klamaukig wird. Also es muss jetzt hier nicht eine Stunde 20 Mitleid und immer wieder Bestätigung.
Macht Klamauk-Katharsis.
Also selten war der Folgentitel früher ein Stein gemeißelt.
Ja, älter.
Ja. Klamauk-Katharsis ist natürlich. Den musst du erstmal toppen. Von langer Hand vorbereitet. Ja, was sollen wir sagen? Wir haben es alle mitbekommen, glaube ich. Ich glaube, die wenigsten Leute, die den Podcast hören, haben auch keine Ahnung, worüber wir gerade reden. Wir sind jetzt hier, was sind wir? 9 Tage, nachdem wir zu Hause gegen Mainz, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie sowas wie sicher geglaubt, weil das war es ja nicht. Und es wussten, glaube ich, alle, dass man erstmal gegen eine richtig gute Mannschaft noch spielen muss, aber eben diese große Chance auf die Meisterschaft vergeben hat. Jonas, du warst mit dabei. Luki, du hattest wichtige andere Termine.
Ja, das ist
deswegen warst du ausnahmsweise entschuldigt. Aber ich glaube, also klar, ich vermute mal, ich war eher am emotionalsten involviert, aber ihr beiden ja auch. Deswegen, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest du auf der Tribüne einen ähnlichen Zustand hattest wie ich unten auf dem Platz und erstmal ewig gebraucht hast, um überhaupt diese Leere, die mit dem Schlusspfiff wirklich sofort in einen eingedrungen ist, muss man ja schon fast sagen, um die dann irgendwie zu verarbeiten.
Es war wirklich grässlich. Ich fand es wirklich ganz schrecklich. Also so, als das 1-0 gefallen ist, habe ich das erste Mal gecheckt, so wow, es könnte ja wirklich...
Weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaube, in dem Moment hat es jeder gecheckt.
Mhm.
In dem Moment mit dem und dann mit dem Elfmeter und dem 0-2 hat jeder kapiert, das Ding ist jetzt gerade extrem ins Wanken geraten.
Ja. Und dann war es... Ich bin inzwischen, ich meine, ich schaue dich als professioneller Fußballspieler seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, seit wann spielst du in der Bundesliga? Seit 15 Jahren?
17 Jahre.
Mit 17 Jahre.
16 Jahre, Entschuldigung.
LeBron James.
Ich schaue dir dazu und ich dachte, es ist...
Genau.
Novak Djokovic.
Ja.
Und irgendwie dachte ich, dass es inzwischen alles ein bisschen normaler ist. Also so, man kann das anschauen und alles so ein bisschen, die Emotionen sind, ich sage jetzt mal, in einem kleineren Korridor, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Aber die ganzen letzten Wochen, auch mit diesem Stuttgart-Spiel, wo wir auch im Stadion waren, und generell war es so schlimm am Ende des Tages.
Ja, so schlimm und so schön.
Das genau,
so schlimm und so schön. Ja. Es war so ein extremer Ausschläge. Es war einfach die personifizierte, kann man das sagen, Achterbahnfahrt oder die metaphorische Achterbahnfahrt war wirklich perfekt in den letzten 8 bis 10 Wochen bei uns, ja.
In Augsburg hat mir schwarz vor Augen, weil ich bei dem 2-0, bin ich so schnell aufgestanden, dass mir schwarz vor Augen geworden ist. Und ja, ich meine, es ist natürlich dann, wir werden wahnsinnig viele Floskeln heute benutzen. Ne?
Und benötigen.
Fußball, du geiles Stück Fleisch. Und das ist, warum wir den Sport so lieben. Leider ist es am Ende dann so.
Das ist das Problem. Diese Dramen gehören halt dazu. Ne? Also es gibt keine große Euphorie und keine besonderen Siegergeschichten oder sowas, wenn es nicht auch die Verlierer, die passenden dazu gibt. Das ist leider das ganz große Problem, wenn man dann eben auf der Verliererseite steht.
Ja.
Darf ich euch eine Frage dazu stellen? Und zwar, ich war ja nicht da, also ich habe, ich konnte nicht und habe während dem Spiel das über den Kicker, also Live-Ticker, über den Live-Ticker verfolgt. Wann ist es denn eigentlich durchgedrungen im Stadion bei euch jeweils, dass Bayern dann noch den Ausgleich geschossen hat? Weil das war ja auch relativ spät.
Du meinst, dass 2-1 noch geschossen hat?
Entschuldigung, 2-1.
Weil
Entschuldigung.
Ja. Ja, den kassierten Ausgleich hat man mitgekriegt im Stadion, ne? Weil da wurde echt, da kam großer Jubel auf, dann Euphorie, aber irgendwie auch nicht diese ganze letzte Euphorie, muss man auch sagen. Und irgendwann wurde so gespenstisch still in diesem Stadion, was es war vielleicht wirklich die erdrückendste Stille, die ich in einem Fußballstadion bisher erlebt habe, dass klar war, ist, die müssen wieder führen. Also es war offensichtlich, weil niemand mehr irgendwas gesagt hat. Es war, ja, es war einfach, es war, wie gesagt, einfach eine Leere da. Ich meine, wir haben es zwar weiter versucht, wir haben weiter auch noch Chancen gehabt, genug, um so das Spiel auch wirklich zu gewinnen. Aber selbst bis zum 2:2 gab es auch keine, es gab irgendwie keine Anfeuerung, also gar nicht negativ gemeint, sondern es war einfach, ich meine, das sind Emotionen, die kannst du ja nicht kontrollieren, aber du hast gemerkt, alle sind jetzt erstmal für sich, alle sind gerade schockiert. Und dann fiel ja das 2:2 und leider hatten wir dann, was hatten wir noch, 90 Sekunden oder so, 60 Sekunden, viel hatten wir nicht mehr. Ich glaube, wenn wir da noch 10 Minuten gekriegt hätten, dann wäre die Stimmung natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, aber wir haben es ja zu spät gemacht, leider.
Ja, ich finde diese Stille war extrem, fand ich, im Endeffekt, wir hatten drüber geredet, danach irgendwann mal, nachdem man wieder erschwert konnte, ob ihr das mitgekriegt habt, ob jemand euch gesagt hat, dass Bayern wieder führt. Und du hast dann gesagt, so, nee, weil man wusste es. Man wusste es durch das Stadion. Ja. Also weil das so leise war alles. Und es war wie, als ob wirklich 82.000 Menschen geseufzt hätten. Also so einfach so, nee. Und ja, ich fand es übrigens, war schon ziemlich euphorisch als Bayern. Das, also ich weiß nicht, gefühlt war irgendwie...
Ich war schon auch sehr natürlich aufs Spiel fokussiert. Deswegen habe ich es vielleicht nicht ganz so einschätzen können, ja.
Aber ja, dieses, ich aus irgendeiner Perspektive fand ich sogar, weil der so im Endeffekt scheitern, man ist Zweiter geworden in der Bundesliga mit, weiß nicht, 10 Toren hinter Bayern, also ist jetzt fern von Scheitern zu reden, aber finde ich so Misserfolg dann auch irgendwie ganz interessant. Also auf so eine skurrile Art und Weise ist natürlich in dem Fall eine Katastrophe gewesen. Ist es wirklich eine Katastrophe gewesen, weil wir waren 13 Leute, 15 Leute, sozusagen an einem Fleck im Stadion. Und wir haben eine Stunde lang nichts gemacht. Also es war so schlimm. Wir saßen oder standen da rum, kein Mensch ist aus dem Stadion gegangen.
Das war Wahnsinn, oder?
Abnormal.
Wie voll dieses Stadion, ja. 20, 30 Minuten oder ich weiß gar nicht, die Zeit war ewig. Also gefühlt hingen wir stundenlang, jeder für sich alleine auf diesem Rasen rum.
Und ich dachte, irgendwas muss jetzt noch passieren. Es muss jetzt noch ein VAR geben oder irgendwas. Es konnte nicht vorbei sein. Also es ging einfach nicht. Und ja, das war so eine richtige Paralyse bei allen.
Ja, das war wirklich, ja. Der Inbegriff von dann Leere. Aber man muss auch sagen, kein Wunder, weil wir haben, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, oder bevor wir uns quasi, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir schon, Luki, da warst du jetzt nicht mit dabei, darüber gesprochen, dass die Euphorie vor dem Spiel im Stadion die größte war, die ich in meiner Karriere oder in meinem Leben wahrgenommen habe. Also diese Euphorie vor dem Stadion, aber auch die ganzen, in Augsburg schon, die Woche in Dortmund, wenn du Leuten begegnet bist, vor dem Stadion, beim Aufwärmen, die Atmosphäre. Ich hatte wirklich pure Gänsehaut. Also ich hätte nach 3 Minuten Aufwärmen, hätte das Spiel auch losgehen können. Ich glaube, ich wäre einfach ready gewesen.
Du hättest 90 Minuten sprinten können.
Ja, ich hätte 90 Minuten, also sprinten in großen Anführungsstrichen.
So schnell laufen wie möglich.
Und das war natürlich dann, natürlich das Gegenteil, wenn die Euphorie so riesig groß ist und diese Vorfreude oder diese Erwartung, dass dann natürlich das Gegenteil genauso groß ist. Das ist ja in dem Fall.
War das anders für dich vorm Spiel als sonst auch? Hast du das richtig gespürt alles?
Ja, komplett. Also eben der Empfang schon am Stadion. Hab aber auch schon da eben schon 5 Minuten, bevor wir am Stadion sind, das Handy weggelegt und habe mich einfach nur noch darauf
geschaut.
Ja, einfach nur noch darauf gefreut, was jetzt gleich kommt. Und eben, wie gesagt, diese Atmosphäre beim Warmmachen. Also als wir rausgekommen sind zum Warmmachen.
Das ist sowas, wir haben ja gerade kurz drüber geredet. Ich krieg wieder Gänsehaut.
Ich habe komplett Gänsehaut. Also wirklich Kopf bis Zeh. Es war unglaublich. Umso trauriger oder schader oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ist es halt, dass wir es nicht vollenden konnten, weil ich glaube, es wäre nach dem Spiel nicht sehr viel weniger euphorisch gewesen.
Nee, es war, also generell, unser Kreis, mit dem wir auf dem Stadion waren, ist nicht dafür bekannt, wahnsinnig früh in der Regel zu sein und wahnsinnig früh auch im Stadion zu sein. Und wir waren aber 3 Stunden vorm Anpfiff da, also am Stadion. Und dann war halt eben auch Busankunft, wo wir komplett mitten in der Menge waren. Und da waren ja schon Bengalos, alle waren froh, alle waren happy, alle waren so richtig euphorisch. Und dann konnte man irgendwann ins Stadion. Und dann sind wir da rein, so relativ zeitnah. Und ich glaube, auf unseren Plätzen saßen wir wahrscheinlich um 10:50, also so fast anderthalb Stunden vor Anpfiff. Und alle waren da. Dieses ganze Stadion war voll mit Menschen. Also die Süd war komplett, da waren alle, wie viel, 32.000 Leute oder wie viel auch immer da drauf hast, waren alle am Fleck. Da kam auch niemand mehr, da hat sich nichts bewegt. Die waren da. Und dann ging eben so, kamen die anderen so, aber ich glaube, es war wahrscheinlich eine Stunde vorher, waren alle da. Und dann kamt ihr zum Aufwärmen raus, das, was du ja gerade schon besprochen hast. Und das war so krass. Also das war, ich weiß schon mal, wir haben ja ein paar Videos gemacht auch, ob wir was finden, aber diese, es hat ja nicht mehr aufgehört. Es wurde ja durchgehend diese Fanfare gesungen und BVB-Fanlieder. Ja.
Wie ist,
wir haben auch danach festgestellt, es war ein unglaublich geiler Tag an sich.
Ja, ja, also es hat am Ende ein Tor mehr oder weniger in einem der beiden Steine gefehlt, damit es irgendwie perfekter Tag gewesen wäre. Einfach ein perfekter Tag in jeder Hinsicht. Aber es ist halt leider ein sehr theoretisches Konstrukt.
Wie ist es denn jetzt eigentlich?
Wie war das denn, Luki? Du warst ja.
Ja.
Was meinst du?
Nee, also was ich interessant finde.
Ich wollte nur fragen, du warst ja auf einem Junggesellenabschied. Jetzt reden wir uns hier schön ins Wort rein, entschuldige.
Nee, mach ruhig.
Ich ziehe jetzt einfach mal durch.
Stell ruhig.
Das kann man ja sagen. Ne? Mhm. Wie viele Leute haben sich denn da wirklich für Fußball dann auch interessiert? Also war das ein Thema oder war das dann so eine Runde, wo das gar nicht vorkam?
Nur ich. Der war der Einzige, der wusste, dass es so eng ist überhaupt. Fühlt in der Bundesliga. Die haben gefragt, ach wirklich? Ja, ist dieses Jahr ja ein bisschen enger, weil das alles Handballer waren. Und die haben dann angefangen, die haben dann auch angefangen, über Handball zu reden zum Teil. Und ich war völlig entkapselt. Ich war wie in so einer Kapsel alleine, auch als ich das gesehen habe, war ich einfach down halt so. Also natürlich nicht so krass wie ihr, weil ihr halt emotional so krass involviert wart dann auch. Aber man war dann einfach, also ich war wirklich so eine halbe Stunde auch nicht ansprechbar eigentlich, muss man sagen. Und bin dann da so rumgeirrt im Wald. Also es war wirklich wirklich schwierig. Aber interessant fände ich, wie ist es denn eigentlich jetzt, nachdem das passiert ist? Ich meine, jetzt bist du ein alter Hase. Ja, du hast die Situation schon mal mehrmals gehabt. Aber wie ist es mit jungen Spielern eigentlich jetzt? Werden die, also so Bewältigung, ist es was man gemeinsam angeht da? Oder wird gesagt, ciao, bis dann im Ende Juli, wir sehen uns und viel Spaß und oder also gibt's da jetzt irgendwas?
Nee, also wir haben uns am nächsten Tag eben noch getroffen, dann eben in kompletter Runde, wo dann der komplette Verein, sag ich mal, zusammenkommt, zumindest die das ganze Jahr eben dann sportlich miteinander arbeiten. Und da redest du natürlich dann auch noch ein bisschen darüber, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns gegenseitig noch Trost spenden mussten. Aber dann quatschst du eben so mit ein paar Leuten noch darüber. Ich hatte so mit vielen dann einfach noch WhatsApp-Kontakt in der letzten Woche. Ich glaube aber, dass die meisten dann erstmal das für sich machen. Die gehen dann mit Familie oder mit Freunden erstmal in Urlaub. Ein paar haben ja auch noch Nationalmannschaft, ne? Also die konnten ja jetzt gar nicht so komplett runterfahren, weil die eben jetzt dann zu ihren Auswahlen wieder müssen. Also ich denke, ja, manche machen das so. Ich bin dann auch eher jemand, der viele Dinge erstmal mit sich selber ausmacht. Ich glaube, da gibt's einige von. Das berühmte Frusttrinken kommt mit Sicherheit auch bei einigen vor. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber könnte eventuell auch passiert sein. Und dann, ja, ich glaube, in dem ersten Moment, in den ersten Stunden und so vielleicht ein, zwei Tagen danach, tut es vielleicht sogar auch zu weh, darüber zu reden. Also ich habe mich auch komplett rausgenommen. Ich habe dann nichts gelesen. Ich hab die WhatsApp nicht gelesen, die mir natürlich viele geschickt hatten noch nach dem Spiel. Habe das alles erst jetzt eine Woche später, bin ich dann erstmal ran, habe den Leuten geantwortet. Ein paar fehlen noch, weil die direkte Konfrontation dann schon zu schmerzhaft war. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie es den anderen ging. Es würde mich dann auch mal interessieren, muss ich fast mal nachfragen. Bei mir waren es wirklich so 3-4 Tage, die eben extrem schmerzhaft waren. Und dann kann ich mich aber auch irgendwie zum Glück gut ablenken. Also mit anderen Dingen beschäftigen, jetzt eben mit euch irgendwie abhängen, Sport machen. Ich hab einen Sohn, der mich sehr gut ablenken kann. Und das hilft natürlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich anderen Leuten dann auch ganz schwer fällt, die es vielleicht eben auch noch nicht mitgemacht haben. Wobei ich sagen muss, dass es das erste Mal bei mir war, dass ich ja so eine Situation hatte. Also du verlierst Finalspiele, aber ein Heimspiel zu einer Meisterschaft verloren hatte ich noch nicht. Wir haben es zweimal gewonnen, 2011, 2012 mit Dortmund und einmal am letzten Spieltag mit Bayern, 2019, gegen Frankfurt zu Hause. Das heißt, bisher gab es da quasi dann nur die Erfolge und jetzt gab es eben zum ersten Mal einen Misserfolg in so einem, wie soll man das denn nennen, so einem Meisterschaftsendspiel quasi. Deswegen war das auch für mich mit meinen doch 34 Jahren jetzt schon ein erstes Mal in der Hinsicht.
Ja.
Ja. Ein unnötiges erstes. Aber leider da.
Das ist eigentlich interessant, das hat mich so ein bisschen gerade Lukis Frage dazu gebracht, zu der Frage, ob man als Teamsport sowas dann, also weil wie so Verarbeitungsprozesse aussehen, weil man, ihr seht euch ja jetzt nicht mehr. Mhm. Also keiner von euch, weil das Training ist vorbei, so vielleicht spielen zwei, drei in der Nationalmannschaft zusammen, aber sonst sieht man sie ja nicht zusammen. Das heißt, die Verarbeitung ist ja immer erst individuell. Mhm. Und dann ist die Frage sozusagen, der Prozess ist ja total verlagert in die neue Saison, wo man dann sich dann 4, 6 Wochen später trifft, um dann sozusagen, und dann hast du ja nicht viel Zeit zum Verarbeiten, sondern du bereitest dich ja neu vor, ob das anders wäre, wenn man sich sehen würde direkt danach. Also wie das passieren würde, ob man erst aktiver an die Verarbeitung rangeht als Mannschaft oder ob man es eh erstmal alleine machen muss. Mhm. Weil so der Kollektivgedanke ist ja immer da. Also man merkt ja schon ganz krass, Kollektivstrukturen oder so Dynamiken passieren ja gemeinsam. Also auch so dann hat man gemerkt bei euch, fand ich, als es klar war, Bayern führt, das wurde ja auch durchgesagt, war so ein Ticken weniger Spannung. So 1-2%.
Du meinst unentschieden.
Unentschieden. Ja, ja. Nach dem Elfmeter hat man gemerkt, so 1-2% weniger, einfach so von der Dynamik und Körperspannung. Das heißt, da sind es ja Gruppenprozesse. Und danach ist aber niemand, er interagiert ja mit dem anderen. Also ihr habt euch kurz noch getroffen, jeder war in seinem Tunnel, ihr werdet jetzt nicht viel geredet haben wahrscheinlich in den Minuten und Stunden danach. Ob das anders, also ob das sozusagen irgendwie dann ein Einzelsport ist.
Also aus der Perspektive. In kleinen Kombinationen interagierst du da eben schon, in der Kabine direkt noch danach und dann eben am nächsten Tag, aber jetzt als große Gruppe nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass das mal groß passiert ist, eben nach so Finalniederlagen oder so. Zum Beispiel in Berlin bist du ja logischerweise auch noch den Tag zusammen, reist am nächsten Tag zurück. Ja, also ich glaube, das machen die meisten für sich aus. Und wenn es dann weitergeht, dann, glaube ich, verarbeitest du das gar nicht mehr so richtig, sondern bist dann eher so Energie, also in diesem Modus Energie daraus zu ziehen.
Ja.
So, versuchen aus dieser großen Niederlage dann eben vielleicht einen großen Erfolg zu basteln. Das gab es ja viele
Bayern Mannschaften. Bayern 2012, ne? 2013.
Ja, vor allem Bayern zweimal, ne? Mit 99 Champions League und 2001. Und dann eben der Champions League zweimal. Also das ist schon so, dass du eben aus solchen niederschmetternden Ereignissen sportlich dann auch wirklich Kraft und Motivation ziehen kannst und dann vielleicht diesen, ja, wobei, daran hat es ja nicht gescheitert, also diesen unbändigen Willen dann nochmal entwickelst, das zu schaffen, weil es war auch dann,
ich habe
mal irgendwo gelesen, also jetzt klassisch so Social-Media-Kommentare so, ja, man gewinnt halt nur, wenn man alles gibt und ich denke mir so, also das ist ja wohl der größte Humbug, den ich jetzt gerade je gehört habe, vor allem, wenn du einfach mit irgendwie, was war's, mit in der Halbzeit irgendwie 4, 5 riesigen Chancen zu 2 okayen Chancen des Gegners einfach 0-2 hinten bist, dann passiert es halt. Das ist halt leider Teil des Fußballs.
Also und wirklich, wenn man euch nichts vorwerfen kann, dann das.
Ja, vor allem, also, wir hatten ja genug Chancen. Ja. Wir hatten halt nicht diese Leichtigkeit vor dem Tor, die wir irgendwie in den letzten Monaten vor allem zu Hause hatten, muss man sagen, wo wir auch Ergebnisse hatten, die viel zu hoch waren für das, was eigentlich auf dem Platz passiert ist, muss man ja auch ehrlich sagen. Und dieses eine Mal hat halt die Effizienz dann gefehlt, aber ich glaube, wir hatten 29 zu 10 Torschüsse.
Und auch die Chancen an sich.
Das Spiel gewinnst du genau. Das war
ein gutes Spiel, fand ich am Ende.
Genau das gleiche Spiel gewinnst du 7, 8 von 10 Mal, gewinnst du dieses Spiel. Aber das gehört halt leider dazu, dass du dann akzeptieren musst, dass es eben heute nicht so war. Und dass wir hatten eben auch Spiele, die wir gewonnen haben, die wir nicht gewinnen müssen. Ja. Hinspiel in Mainz beispielsweise. Ja. Ganz viele in der Rückrunde.
Das war Gio Reyna letzte
Minute, da hatte Mainz genug Chancen, vorher das 2-1 zu schießen. Ja, dann reden wir vielleicht gar nicht darüber, dass wir diese Chance verpasst haben. Das ist dann mal alles sehr theoretisch, aber diesen mangelnden Einsatz habe ich mir wirklich gedacht. Also jetzt.
Können wir noch, bevor Luki, ich glaube, du willst es sagen, weil es gibt ja diesen Spider-Man-Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja. Können wir den ummünzen auf diesen, aus großem Misserfolg oder aus großem Scheitern kommt
wächst großer Erfolg? Also hoffentlich.
Ich will das.
Wir können es den ja mal so
in den Hinterkopf. Wenn ihr nächstes Jahr Meister wird, dann tätowiere ich dir den. Okay?
Ja.
Ich weiß nicht, also irgendwas überlegen wir uns dann. Oder
sieh
du den einen Teil, ich den anderen Teil.
So ein Henna-Tattoo für ein paar Wochen. Also das ist jetzt nichts, was ich für den Rest meines Lebens bräuchte.
Doch, schon.
Ich glaube,
schon, dass du das brauchst.
Das ist Peter Parker dann als der Autor unten drunter. Nee, das ist ja der Onkel.
Nee, ich will, dass Peter Parker quasi dasteht, so ein Spinnennetz aus der Hand rausschießt. Das Ende vom Spinnennetz ist die Meisterschale und in die Meisterschale graviert ist dieser Satz.
Ja, das finde ich schön.
Finde ich gut.
Oder? Ich habe noch viel Platz auf meinem Rücken für sowas. Dann können wir genau da angreifen.
Ich fände es ein bisschen lustig, um eine lustige Komponente reinzubringen, wenn jetzt die Leute alle in die Sommerpause gehen und das dann so individuell verarbeiten, wie ihr gesagt habt, und zurückkommen und jeder hat so eine andere Conclusio. Also manche kommen zurück und sind dann so, ja, wir sind, also wir müssen einfach jetzt uns nochmal zusammenraufen. Aber es kommen auch welche zurück, die sagen, wir müssen Mainz jetzt aushungern. Wir müssen jetzt die Stadt belagern und sie dann aushungern über Monate. Das ist richtig geil, wenn es einfach so komplett unterschiedliche Ergebnisse gibt. Aber es ist interessant, ja. Also stimmt, ja. Also wenn man sich anguckt, damals Bayern ist ja schon so ein lustiges Beispiel, wo man dann dieses Hardcore Champions League Finale gegen Man U sich anguckt und man hatte so das Gefühl, dass der Knoten ist erst so ein bisschen geplatzt, als sie dann die Meister, also Champions League gewonnen haben. Oder das gleiche ja mehr oder weniger auch mit dem, wann haben sie das jetzt gewonnen? Mit Heinkes und davor hatten sie dann verloren. Da waren sie ja dann auch irgendwie gefühlt.
12-13.
Ja, genau.
Ja, 12-13. Ja. Finale der Horm ist ja, muss man sagen, Finale der Horm ist ja in Anführungsstrichen genau das, was passiert ist.
Genau das, ja.
Ja, ja. Mhm. Genau.
Nur halt auf einem internationalen Wettbewerb.
Ja. Also ich fand es extrem geil halt. Aber
ich habe seitdem das Konterfei von Didier Drogba.
Ja.
Nee, ja, aber es ist alles in allem wirklich echt hart gewesen.
Mhm.
Also ja, wirklich tough. Eigentlich nicht zu ertragen.
Ja, ich glaube am Ende, aber ich will es eigentlich gar nicht so sagen, weil das klingt dann falsch. Aber diese Sequenz halt aus vergebenen Elfmeter und 0-2, die hat halt erstmal kollektiv alle geschockt. Muss man einfach so sagen. Die hat einfach kollektiv alle geschockt. Und da haben wir schon ein bisschen lange gebraucht, um uns davon zu erholen, finde ich, im Spiel. Also das hat man schon gemerkt. Was man aber auch sagen muss, Mainz hat es halt auch geschickt gemacht. Die haben sich ja mit wirklich 10 Mann da verbarrikadiert, haben uns das Tempo komplett genommen, haben uns in diese engen Räume gezwungen, die wir dann eben auch gerne bespielen. Ja, und zwar einfach der klassische Knotenlöser, der klassische Dosenöffner, wie er im Fußball mittlerweile genannt wird, hat halt gefehlt. So. Dieser Moment, wo du dann eben vielleicht wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit hast, um ein Tor noch zu schießen und dann mit dem Stadion zusammen diesen unglaublichen Druck entwickelst, den hätt's halt gebraucht und der kam halt leider mit diesem Ausgleich in der 96. dann erst zu spät. Also wäre beispielsweise das Tor von Rafa Guerreiro das 2-2 gewesen, das war das 68., 67., dann egal.
Aber alles,
alles sehr hypothetisch.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar, was ich ganz interessant fand, ist, wir haben die letzten Male ja auch so ein bisschen über Internetkommentare und Negativität und blibablub gesprochen. Was ich interessant fand, ist, dass das, was ich jetzt gesehen habe, deswegen frage ich's, war ja dann doch relativ versöhnlich. Vielleicht war es auch eine Art und Weise, der Fans das selbst zu verarbeiten, so wie sie kommentiert haben, unter Bildern auf Instagram etc. pp. Ist es auch der Schnitt, also wenn du jetzt den Durchschnitt anguckst, der Messages, die du bekommen hast, waren die eher aufbauend oder waren die doch sehr vernichtend?
Es war atemberaubend aufbauend.
Wirklich. Vernichtend.
Von der Menge her, von dem, was geschrieben wurde. Ich bin nach dem Spiel, also erstmal direkt so im Stadion, die habe ich ja bei Instagram schon thematisiert, da war der helle Wahnsinn von den Fans, die auch irgendwann beschlossen haben, nach, keine Ahnung, eine halbe Stunde Schockzustand, okay, jetzt zeigen wir sozusagen, was wir sind und haben das oft beeindruckende Art und Weise gemacht im Stadion und aber auch nach dem Spiel. Also ich bin dann erst zu Fuß und dann tatsächlich mit dem E-Scooter gefahren, erst noch eben zu Freunden und dann, also zu anderen Freunden und dann zu euch, zu mir nach Hause. Und bin sehr vielen Fans logischerweise begegnet. Und ich wurde ein einziges Mal angepöbelt. Ich habe zweimal. Einmal habe ich Mittelfinger halt gezeigt bekommen. So,
ja, nice.
Was soll die Scheiße? Einer hat gefragt, was ich eigentlich für ein Riesenarschloch bin, weil er mich die ganze Zeit angefasst und festgehalten hat und ich ihn gebeten habe, hey, du kannst mit mir reden, aber hör bitte auf, mich die ganze Zeit hier festzuhalten. Wir kennen uns nicht. Und daraufhin wurde ich als Riesenarschloch bezeichnet. Ja, okay, der war schwer betrunken, muss man
sagen. Klang
der war, schwer, noch der war schwerst betrunken. Aber trotzdem interessante Auslegung auf jeden Fall der Gemengelage. Und ansonsten waren eigentlich die meisten Leute einfach extrem aufbauend. Also ich bin eben ganz vielen Leuten dann begegnet und ich hätte irgendwie gedacht, dass es dann negativer wäre. Aber es war, weil es aber auch, glaube ich, offensichtlich nicht am fehlenden Einsatz lag und ja auch, muss man sagen, diese Rückrunde unheimlich erfolgreich war, war es einfach wirklich beeindruckend. Und dann eben die Social-Media-Reaktion hier. Ich meine, wir sind jetzt gerade in München, das kann ich ja auch easy sagen. sind auch extrem viele BVB-Fans und die bauen alle auf. Die sagen einfach, oh, der Grundtenor war schon bei den ganzen Leuten so, ja, dann nächste Saison. Und ich denke mir so, Alter, ja, ihr habt ja recht, aber das ist, ich bin noch völlig gebrochen gerade. Ich kann auch gar nicht daran denken. Irgendwie so 2 Stunden jetzt nach Spielende oder 3 Stunden nach Spielende. Und also muss ich wirklich sagen, oder will ich auch sagen, das war eine der besondersten Fanreaktionen im Stadion, nach dem Stadion, die ich bisher erlebt habe in meiner persönlichen Karriere. Das war beeindruckend. Ich glaube, dass man daraus eben auch viel ziehen und darauf aufbauen kann.
Ja, auch diese, also ich fand auch dieses lange, ich sage jetzt mal, diese lange Stille eigentlich ganz, ganz interessant. Und dann wurde ja angefangen zu singen und einzelne irgendwie Leute noch besungen. Und dann kam irgendwann diese BVB-Version des Steigerlieds, die eine halbe Stunde gefühlt durchgehend gesungen wurde. Das war halt auch so, weil das so ein bisschen emotionaler ist, so ein bisschen zusammenraufend war, das hatte ich das Gefühl, so, hey, wir sind alle Borussen und das war schon, ich fand, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, jetzt ändert gerade sich die Dynamik, also jetzt geht es gerade eher in Richtung nächste Saison aufbauen, da hat man so das erste Mal eben gespürt, so jetzt schwingt es gerade um.
Ja. Ja, und das ist aber auch, glaube ich, wirklich, was halt bei BVB der Fall ist. Wenn die Fans sehen, da ist eine Mannschaft, die will, ein Trainer, der das verkörpert, eine Mannschaft, die will gewinnen, die will arbeiten, dann kriegst du das zurück. Und es ist nicht nur ein Mythos, sondern es ist einfach so.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch in anderen Vereinen so. Ich kann es halt jetzt vor allem auf Borussia Dortmund beziehen. Das ist zu 100% da so. Und das ist schon, ja, da kann was entstehen dann. Da kann was entstehen, weil man ja schon sagen muss, dass die letzten Jahre das jetzt nicht immer so war, dass wir uns komplett auf dem Platz zerrissen haben. Und jetzt haben wir halt die Typen auf dem Platz, die das machen, die das unbedingt wollen, die vielleicht irgendwo 5% theoretisch fußballerisch weniger talentiert sind, wobei das ja eine sehr theoretische ein sehr theoretisches Talent ist, die aber einfach Bock haben,
ja,
und die gewinnen wollen und den Mitspielern helfen und sich für die Fans zerreißen. Und das wird honoriert. Und das ist halt eine Atmosphäre, in der man gewinnen kann. Das ist eigentlich das Schöne. Das ist eine Atmosphäre in der Mannschaft, im Verein, in der man gewinnen kann. Und das, glaube ich, kann uns zuversichtlich stimmen.
Ja, war ja nicht das Einzige, was emotional war an den letzten Fußballtagen, muss man ja sagen. Also das ist irgendwie so ein bisschen, wir haben es ja vorher gemeint, so, hey, Fußball, du geiles Stück Fleisch. Ist natürlich der Satz ist natürlich eine Katastrophe. Aber es war schon irgendwie so ein bisschen, auch wenn mir jetzt, ich sage jetzt mal, emotional der Aufstieg in die zweite Liga ja egal ist, weil ich bin jetzt weder Fan von dem einen noch von dem anderen Verein oder größere oder weniger Sympathien. Aber diese Dramaturgien sind natürlich schon heftig.
Also, sowohl zweite und dritte Liga war völlig verrückt. Lucky, hast du das mitbekommen am Wochenende oder müssen dich da auch?
Nee, also zweite Liga habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Völlig absurd und auch auf eine gewisse Art mal wieder tragisch, wenn man sich das jetzt auch anguckt, wie das in der Relegation läuft. Mhm. Aber dritte Liga, erklärt mir mal, was war denn in der dritten Liga los?
Einfach das komplett gleiche.
Ja,
es war der komplett gleiche Fall wie beim HSV. Und zwar war es wie in Wiesbaden. Heißen die überhaupt noch Wien Wiesbaden?
Ja, der ist nicht mehr in
Wiesbaden. Wien Wiesbaden hat eben sein Spiel gewonnen. Und Osnabrück war gegen BVB 2 1-0 hinten in der 90. Und selbst mit dem Unentschieden von Osnabrück wäre eben der BVB noch aufgestiegen. Nicht der BVB, sondern Wien Wiesbaden. Das Spiel in Wiesbaden war vorbei. Die Fans haben den Platz gestürmt, haben gefeiert. Und Osnabrück hat in der 94. und 96. das Spiel noch gedreht und ist halt aufgestiegen. Und Wien Wiesbaden nicht. Die jetzt allerdings, muss man sagen, in der Relegation das Hinspiel 4-0 gewonnen haben. Das heißt, die scheinen es trotzdem zu schaffen. Aber diese erste, es war einfach exakt das gleiche wie in Hamburg. Die Fans waren schon auf dem Platz, es gab einen Platzsturm, es wurde gefeiert.
Rollo Fürmann.
Die andere Mannschaft hat in der Nachspielzeit noch zwei Tore geschossen.
Genau. Rollo war auch wieder da.
Gratuliere euch.
Ja. Okay. Das ist halt schon verrückt, ne? Wenn du einfach denkst, du hast es schon gepackt und dann musst du nochmal, also erstmal, wie das dann auf dem Platz ist, wenn sich das rumspricht. Was passiert dann eigentlich auch? Geht man sofort wieder runter vom Platz?
Genau dasselbe passiert wie bei euch. Es war auch einfach so eine Leere bei denen überall.
Ja, ne?
Standen einfach alle darum.
Man weiß gar nicht, was man tun soll. Als niemand, als Spieler nicht, als Fan nicht. Du bist ja nicht vorbereitet auf diese Situation.
Und du hast ja dann in dem Fall jeweils noch die Chance gehabt.
Ja.
Weil du in der Relegation bist. Sowohl Hamburg in der Relegation als auch in Wiesbaden dann. Das heißt, du bist in diesem Zustand, was machen wir jetzt eigentlich gerade? Also
ja.
So.
Ja, genau.
Du musst ja irgendwie diese Spannung aufrechterhalten, aber bist ja trotzdem durch diese emotionale Achterbahn geschleudert worden. Also, ja. Ist ja nicht verkehrt.
Ja, aber also rein natürlich an sportlicher Dramaturgie eine unglaubliche deutsche Fußballsaison. Ach, ja.
Stimmt, generell überall.
Ja, also ja, das stimmt. In den anderen Ligen auch, auch kurz angerissen. Irgendwie gestern Abend war in Spanien ein Abstiegsdrama vom anderen Stern, wo 6 oder 7 Mannschaften noch hätten absteigen können. Ja. Und in der 87. hat sich Almeria mit einem getroffenen Elfmeter gerettet.
Genau. Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob in Spanien der erste von den dreien noch in die Relegation muss oder direkt absteigt. Keine
Relegation mehr. Oder
ich glaube, die gehen direkt runter, ne? Die haben keine Relegation.
Genau, weil Real Valladolid parallel gegen Getafe gespielt hat. Und das ist 0-0 ausgegangen.
Stimmt, ja.
Und ich meine, dass wenn Valladolid gewonnen hätte, also auch da wieder ein Tor, Getafe wäre runter, der direkte Konkurrent, also der direkte Gegner im Spiel wäre dann Getafe, glaube ich, runtergegangen und Valladolid wäre drin geblieben. Ich glaube so, das war relativ spannend auch da.
Ja. Ganz absurde, ganz wilde Konstellation und aber auch Kampf um die Euroleague oder Conference League war auch so eng. Bilbao hat ja in Madrid gespielt und Moment, wer war der Gegner? Osasuna, glaube ich.
Genau, und Osasuna ist und Siebter geworden.
Ja, genau. Osasuna hat vor Bilbao jetzt gefinisht, weil eben Osasuna 2-1 gewonnen hat. Bilbao spielt unentschieden in Madrid, spielt ein geiles Spiel, vergibt einen Elfmeter. Also auch viel Elfmeter-Drama dabei.
Osasuna 7. geworden.
Ja, genau, das meine ich. Also Bilbao hat es nicht geschafft. Und die haben noch eine Riesenchance oder eine große Chance in der 90. Einfach, das sind schon Wahnsinnsszenen. Das ist dann schon auch wirklich, das ist packend einfach. Das sind auch die Momente, in denen man einfach merkt, warum man, glaube ich, das Ganze so liebt.
Ja, selber auch diese zu ganzen Platzsturmbilder.
Ja.
Also so, oder auch, ich habe was gesehen aus England, aus dem Relegationsspiel zwischen, was war das, Sheffield gegen Peterborough?
Das 4-0-0-4?
Ja. Wo dann, also quasi natürlich die Szenen, als das Tor passiert am Ende. Was ja schon Wahnsinn war, aber dann auch wie die ganze Bank, also alle warten, alle sind so in diesem Zustand, das laufen wir jetzt los oder laufen wir nicht los? Und dann ist eine Kamera, die filmt quasi die Bank und alle im Vollsprint. Also wirklich komplett die ganze Bank von 0 auf 100 sprinten da los. Ich finde diese Bilder so geil.
Ja.
Und dann das Skurrile daran ist, dass es immer diesen Verlierer gibt auf der anderen Seite. Wie kann Emotionen so weit auseinander liegen? Zwischen die anderen sind dann alle leer, so ein bisschen wie ihr in Mainz war es natürlich nicht ganz, aber Mainz war es
ja.
Auf gut Deutsch gesagt, natürlich gefreut,
Würde ich gerade sagen, die haben auf jeden Fall nicht so gespielt, als wäre es.
Nee, ich meine, aber in der Emotion
am Ende. Stimmt,
ja. Also, die sind nach keiner über den Platz gelaufen. Klar. Genau, das fand ich übrigens schön von Mainzern ganz nebenbei, dass die diese Situation so krass wahrgenommen haben. Keiner von denen war hämisch oder, also die Fans haben natürlich irgendwie, die haben sich gefreut, aber die Spieler und Offiziellen haben diese Situation unglaublich gut wahrgenommen. Aber dann eben in diesen Relegationsspielen, wo dann der Verlierer, also alle laufen auch in dieser einen Szene an der Verliererbank vorbei.
Ja.
Mhm. Und die schauen alle. Und das ist dann so, ich meine, Terzic hatte es gesagt, so dieses, das ist vielleicht die einzige Chance, in meinem Leben mal Deutscher Meister zu werden. Auf der anderen Seite ist es vielleicht die einzige Chance, in deren Leben mal aufzusteigen in die Premier League. Und das ist dann immer so, in dem Moment ja klein, weil es ein kleines Tor ist, aber die Größe dessen, das heißt, es kann sein, dass die in 40 Jahren sich irgendwo treffen und sagen, ja, wir sind halt nie aufgestiegen. Am Ende hat niemand von uns jemals Premier League gespielt, was natürlich dann als Fußballer natürlich schon das Ziel wahrscheinlich ist. Natürlich, und dann haben sie es nicht geschafft, deswegen.
Das ist das Traurige. Diese erfüllten Träume und die geplatzten Träume nebeneinander ist immer das am fiesesten zu beobachten.
Ja. Vor allem, ich finde das so crazy, wenn man sich dann die Trauernden anguckt, die dann da knien häufig, oder irgendwie in die Knie gehen. Und die Sieger oder Leute, die dann den Platz stürmen, dann ja wirklich um sie rum. Also es ist ja so unmittelbar. Und diese Bilder finde ich so unglaublich, weil es ja immer so aussieht, als würden diese Menschen gar nicht mehr teilhaben an der Welt, um sie rum gerade ausgebrochen ist. Und das ist schon solche Extreme gemischt, kenne ich auch aus keinem anderen Sport, dass das so krass ist halt. Ne? Also, und hast du ja auch irgendwie. Klar, hast du in anderen Sportarten schon, aber ich finde das in diesen Teamsportarten noch mal ein bisschen krasser, weil es da auch wieder, weil du dann irgendwie in dieser Trauer so runter reduziert wirst, dann doch wieder auf den Einzelnen in dem Moment. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Ich weiß nicht, ob es beim Kugelstoßen vielleicht ähnlich ist, aber ich glaube nicht. Ja. Crazy.
Ja, alles ganz, ganz emotional. Da würde ich gerne so ein halben Schwenk zu Tennis, zum Tennis machen, weil da auch fand ich in dem Fall, Dennis Altmaier hat, was war das, zweite Runde, die zweite er gewonnen Runde, hat, gegen
Jannik Sinner.
Jannik Sinner, und der hat einfach geflint danach. Und das fand ich so geil aus irgendeinem Grund. Also, der hat da einfach, der konnte es nicht glauben. Und der hat dann so richtig so geschluchzt. Und du merkst, er hält nicht mehr an sich. Und das ist, ja, am Ende des Tages, finde ich dann auch wieder geil, im großen Kontext, so egal. Der hat ein Drittrundenspiel gewonnen gegen Jannik Sinner. Der ist jetzt dann in der nächsten Runde auch ausgeschieden. Das heißt, ich vergleiche es mal so ein bisschen. Wir haben einen DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Freiburg gewonnen, in der Saison 2011, 2012. Das interessiert niemanden. Aber es war, also kein Menschen interessiert das auf der Welt, außer diese 20, 25 Menschen, die auf Hachinger Seite damals involviert waren. Weil für mich war das einer der größten Tage meines Sportlerlebens. Ja. Also das ist, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe von damals, reden wir wieder drüber. Niemanden interessiert das. Wir sind in der nächsten Runde sang- und klanglos gegen Bochum ausgeschieden. Nichts ist passiert. Es gibt keine Geschichtsbücher. Und genauso ist es für Altmaier ja auch. Also das, niemanden interessiert es, außer ihn und sein Team.
Und er wird dieses Match nie vergessen.
Niemals in seinem Leben. Und das ist so großartig, finde ich, einfach diese persönliche Bedeutung für diesen Sport und für dieses Spiel, dass er einfach, der wird sein Leben lang an dieses Spiel denken. Und ich finde das einfach großartig. Und ich finde es geil, dass er weint, dass er das so wahrnimmt. Das fand ich, das hat mich richtig berührt. Also,
Wobei ich finde, interessanterweise bei dem Spiel, dass er mir jetzt schon sehr in Erinnerung geblieben ist auch. Mal gucken, wie lang natürlich.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist alles erst ein paar Tage her.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Aber er ist von einem Namen auf dem Scoreboard, der normalerweise immer erste Runde irgendwie raus, oder ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber weißt du, so vom Prinzip her, jetzt schon zu so einem Gesicht geworden. Und ich finde auch gerade diese Emotionen, die ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe in so einem Zweitrunden, Match. Und es hat mich schon auch mitgerissen. Und gerade auch diese Anspannung, dass du da, wie lange hat das Spiel gedauert? Über 4 Stunden? Ja, glaube ich, ne?
Über 5, glaubst du, oder?
Fünf Stunden. Und dieser Moment, wo dieser Druck abfällt, das muss ja auch atemberaubend sein halt, ne? Also, ich glaube, da ist wirklich...
Und dann halt noch Tennis, ne? Ja. Wo es niemand anderen gibt.
Ja, genau.
Das ist einfach weiterhin das Fieseste. Du kannst nicht den Ball mal zu einem spielen und mal kurz hoffen, dass einer, der, wenn du kurz eine schlechte Phase hast, eine Minute übernimmt. Nee.
Ja.
Das ist so.
Alles. Das bist komplett. Du. Das bist einfach nur du.
Ja. Und du weißt es am Ende auch, dass du bist. Also, da gibt's nicht irgendwie, klar, man sagt dann mal, der eine Ball, der war doch nicht im Aus oder war im Aus oder was auch immer, aber,
ja. Habt ihr viel geguckt?
Geht so bisher. Ich habe die letzten zwei Tage
Woche schon ganz gut schon dabei gewesen, ja. Also, es wird jetzt auf jeden Fall mehr diese Woche mit den Viertelfinals, aber viel verfolgt und doch ordentlich reingeschaut auch immer.
Ist bei mir so ein bisschen so Pfingstferien-Style, wie früher, weil ich einfach gerade nichts mache. Und die ganzen Tag irgendwie immer Tennis nebenher läuft. Egal ob beim Sport oder hier zu Hause. Es ist wirklich nahtloser Übergang. Ich habe alles gefühlt gesehen. Jedes einzelne Spiel habe ich in irgendeiner Weise gesehen. Ich muss sagen, die Konstanz, die wir die letzten Jahre hatten beim Männertennis, ich finde es so interessant zu sehen, dass es bei den Frauen gerade viel konstanter ist als bei den Herren. Ich gucke es gerade wirklich auch unglaublich gerne, das Damentennis. So viel Damentennis wie jetzt habe ich wirklich noch nie geguckt.
Das ist bei mir auch so, ja.
Ja.
Gestern die Statistik, Sabalenka, Durchschnittsvorhand stärker als Carlos Alcaraz im Durchschnitt. Das ist natürlich dann auch so eine Statistik, wo ich mir denke,
nicht schlecht.
Nicht schlecht. Hat in zwei gewonnen.
Die hat tendenziell aber auch breitere Schultern als Alcaraz. Das ist einfach eine Maschine, muss man sagen. Ist
absolute Maschine, ja.
Ja. Ja, aber auch diese Stories beim Damentennis irgendwie gerade, so diese Svitolina-Story, die ist irgendwie Svitolina, auch geil anzusehen.
Hat die in den letzten Wochen mal nicht gelacht? Also so, oder letzter Woche beim French Open? Ich finde, die lacht die ganze Zeit. Also auch Gael Monfils ist ja offensichtlich ein relativ, also die sind jetzt verheiratet, haben Kind. Mhm. Also die waren zusammen, waren dann getrennt. Ist geil, dass es so ein Gossip ist. Finde ich ganz
gut. Ja,
glaube ich, bei der Bund.
Angeblich soll der ja mit. Ja.
Genau. Und sind dann wieder zusammen und haben jetzt Kind. Ich weiß gar nicht, ob sie, doch, die sind verheiratet. Ja, klar, der ist ja auch Svitolina, ja, der ist ja auch Svitolina Monfils auf dem Scoreboard. Und dann aber auch diese Nummer mit ihm, dass er ja vielleicht seine letzten Spiele gerade macht bei den French Open.
Also und es wirkte schon so, oder? Bei dem, was man
hat,
was,
auch gesagt,
was man gesehen hat,
weiß, hat er sogar schon, also gesagt. Er hat gesagt, er weiß, also er hat nicht angekündigt, aber gesagt, er weiß es halt nicht, ob er wieder her zurückkommt.
Ja.
Und dann gab es natürlich diesen Moment, als die Marseillaise gesungen wurde während des Spiels.
Das ist schon absurd.
Einfach, ja. Das war geschört. Das war wirklich geil. Und der Gegner, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war gerade, der ist einfach auch da.
Baez.
Baez war das, stimmt, der die Situation wahrgenommen hat und einfach gewartet hat. Der hat einfach mit seinem Service gewartet, oder ich, doch, es müsste sogar sein Aufschlag gewesen sein. Und das finde ich groß, in der Situation einfach,
ja,
das so zu sehen. Und ja, aber genau, zu Svitolina, sorry, das war ein kleiner,
nee, alles gut, war,
bisschen abgeschwiffen. Die lacht auch die ganze Zeit. Die verliert einen Punkt, dramatisch, sie lacht. Und das ist immer so, ja, das ist scheinbar relativ, geht leicht von der Hand, das Leben gerade irgendwie mit Kind, und man spielt wieder Tennis, das kennt man ja so ein bisschen von denen, die kürzlich Mütter geworden sind, finde ich, wirkt man das oft.
Genau, ich glaube, du hast so eine Erwartungsfreiheit an dich selbst. Das ist, ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber es ist wie die erste Runde Golf, nachdem du monatelang nicht gespielt hast oder so. Oder einfach gar nicht von dir dann erwartest, dass du jetzt gut spielst. Und dann spielst du auch wirklich eine ordentliche Runde. Bei der zweiten Runde denkst du dann auch, ich war letztes Mal so gut, das mache ich jetzt nochmal, und verballerst einen nach dem anderen. Also mir geht's eigentlich jedes Mal aufs Neue so.
Aber ich finde auch, und ich glaube, dass es das ist, so eine Befreitheit von dem großen Druck. Du freust dich einfach auf dem Platz zu sein und dann. Aber ich finde es bei ihr auch interessant, weil sie ist zurückgekommen und spielt auch ein bisschen anders als davor. Das finde ich interessant zu sehen. Also sie spielt relativ aggressiv, finde ich. Und das finde ich ganz geil. Also die feuert richtig. Und die hat ja gestern auch gegen Kasatkina, glaube ich, gespielt. Das ist eine relativ gute Russin. Also die auch wirklich, wirklich sehr variabel spielt. Das fand ich krass. Die hat sich auch mega krass umgestellt innerhalb des Spiels. Also es war wirklich interessant zu sehen. Svitolina war irgendwie schon 4-1 vorne und dann hat die auf einmal wieder aufgeholt, weil sie einfach ihr Spiel umgestellt hat dann dementsprechend. Aber die feuert richtig. Und das ist natürlich gerade beim Damentennis halt schon auch geil anzusehen. So wie halt auch Sabalenka, die offensichtlich, wenn sie eine Vorhand hat wie, Iron Man, halt auf einmal offensichtlich ja nicht irgendwie abwartend spielt, sondern halt sehr 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 aggressiv und das halt auch noch auf Sand. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz, ganz, ganz geil anzugucken. Ja.
Und Svitolina macht Sinn, die hat ja jetzt mit einem Kind halt ein bisschen weniger Zeit. Kann gar nicht so geduldig spielen.
Ja. Ich habe übrigens, um dieses Franzosen-Feeling, noch den Franzosen-Feeling nochmal aufzugreifen, das Spiel Arthur Randerknecht gegen wie heißt unser französischer Einhändiger?
Taylor Fritz.
Nee, der
Ach so.
Bin ich blöd?
Richard Gasquet.
Genau, Richard Gasquet. Das war auch ein Spiel, das habt ihr bestimmt nicht gesehen, aber es war, glaube ich, erste Runde oder so. Randerknecht gewinnt und alle sind halt komplett ausgerastet im Stadion, weil gefühlt halt alle für Gasquet waren, obwohl er ja auch Franzose ist. Und wie häufig dieser Name Randerknecht gefallen ist, nicht so aggressiv gemacht. Man kann diesen Namen auch, das ist einfach für mich, warum ist da kein T? Warum sprecht ihr es so komisch aus? Kommt der Mann aus Elsass? Was ist jetzt genau Thema hier eigentlich?
Mehr Kontext.
Es hat mich richtig, richtig sauer gemacht, aber ja. Irgendwie geil.
Verständlich.
Ja.
Habt ihr die Reaktion von Taylor Fritz gesehen nach seinem Match gegen eben Randerknecht? Mhm. Ich kann kein Französisch, das merkt man. Ich nenne jetzt einfach Arthur gegen Arthur. Wie ultra aggressiv man sich selber auf die Lippen den Finger legen kann, damit das Publikum ruhig ist. Hat mich dann schon ein bisschen irritiert. Und irritiert,
also
mich
der, irritiert genau, der hat quasi bisschen, das Publikum zum Schweigen aufgefordert in dieser klassischen Geste mit dem Finger vor den Mund.
Ja.
Und aber wirklich, das sein bisschen, Gesicht dabei sah aus, als würde eine kleine Kriegserklärung gerade.
Genau, es war eine Aggressivität da drin. Und da denke ich mir, ist es doch, also du weißt doch, dass die in Paris für den französischen Gegner sind. Also kannst du dich darauf nicht vorbereiten?
Ja,
also es war wohl auch ein bisschen unsportlich mal zwischendurch mit so reinrufen. Aber
echt, hätte ich mir gar nicht,
ja, aber
gar dennoch, nicht vorstellen, weil Roland Garros.
Es ist ja ungefähr so, als würde ich jetzt dann bei einem Auswärts-Champions League-Spiel irgendwie mich da wundern, wenn ich einen Foul begehe und danach ausgepfiffen werde. So. Also dann so ultra aggressiv zu den Fans, wenn
ist natürlich,
die für den anderen.
Ist natürlich Fußball nicht so der Gentleman-Sport, der Tennis normalerweise ist. Eventuell. Also, Deswegen, ich weiß nicht, Fußballfans würden wahrscheinlich auch mit der Kalaschnikow zwischen ersten und zweiten Aufschlag halt schießen. Aber die Franzosen sind halt, also gerade in Paris, das ist halt, das ist halt absurd, ne? Also ich glaube, wenn du es dir mit denen verscherzt, dann ist halt richtig, Terror angesagt.
Oder? Nee, die vergeben und vergessen das schnell. Das ist doch, mein Gott, ist doch Schnee von vorgestern, oder? Aber ich weiß nicht, hat er nochmal gespielt seitdem?
Ich glaube, der spielt. Der ist ausgeschieden auf jeden Fall jetzt.
Dann hat er logischerweise nochmal gespielt. Mich hätte die Atmosphäre interessiert, das habe ich jetzt selber mitgekriegt. Ob dann auch wirklich die Leute gegen ihn sind oder ob es dann so...
Mit Sicherheit, ja.
Oder ob es vielleicht sogar so ein Ignorieren ist. So, wir klatschen jetzt nicht mehr. Für den klatschen wir nicht mehr.
Ja, das kann auch sein, das ja. Müssen wir mal nachschauen eigentlich.
Ja, das hätte man sich anschauen können. Gegen wen ist er rausgeflogen? Wisst ihr das auswendig?
Nee,
ich hab die Draws hier auf.
Medvedev ist ja ausgeschieden.
Ja. Gegen hier ist Cerundolo.
Ah, gegen Cerundolo. Ja, nicht schlecht. Genau, auf jeden Fall, Medvedev Rom hat er gewonnen. Oder Madrid? Oder beide sogar? Der auf jeden Fall ein Masters-Vorbereitungsturnier gewonnen. Mhm.
Rom hat er gewonnen. Madrid hat zum 23. Mal Alcaraz gewonnen im Alter von 14, oder?
Das hat nicht Rublev? Rublev hat doch eins gewonnen.
Rublev hat aber, das war früher.
Barcelona?
Das ist schon ein paar Wochen her.
Ja, es kann sein, dass ich jetzt auch die Masters durcheinander bringe, weil bei einem ist doch Alcaraz überraschend rausgegangen. Ja, das kann auf jeden Fall sein, weil Medvedev hat eins gewonnen, ja.
Genau, und dann waren ja alle so, warum kannst du plötzlich irgendwie auf Sand spielen?
Ganz kurz, ich liebe es, Jonas hat gerade Medvedev gegoogelt und da ist durchaus auch Politiker mit dem Namen. Kam nichts zum Tennis, gar nichts.
relativ in die Hose.
Muss mal schauen, ich meine, er hätte Rom gewonnen.
Also auf jeden Fall hat er gewonnen, genau, Rom hat er gewonnen. Ach genau, Miami hat er davor gewonnen, aber das war Hartplatz. Genau, und dann waren sie alle so, okay, kannst du jetzt doch auf Sand spielen und checken wir nicht und jetzt schaltet er raus in der zweiten Runde oder dritte Runde. Und auch sein Kommentar darauf.
Also, da ist der überhaupt nicht fatalistisch.
Nee, gar nicht. Ich hasse den Belag, alles mehr.
Ich will hier nicht spielen.
Ich hasse es. Er hat auch so geil die Begründung, also geil. Ich hasse es, Sand in den Taschen zu haben. Ich weiß nicht, wer mag das denn? Wer hat denn gerne Sand in den Schuhen? Und wenn ich Sand will, gehe ich zum Strand. Es ist so geil am Thema vorbei einfach.
Oh Mann, ey. Ja.
Hat er gut gemacht. Ja. Haben wir Prognosen bei beiden, Damen und...
Übrigens hier, Alcaraz hat natürlich Madrid gewonnen. Es war gegen Struff im Finale.
Ah ja, stimmt.
Das habe ich sogar gesehen, das Match, ja.
Aber Barcelona hat Alcaraz auch gewonnen, weil da gibt es diese Tradition mit dem in den Pool springen.
Ja.
Er hat beide Turniere gewonnen.
Ja. Wir sind übrigens noch sehr nachsichtig, dass wir sein Instagram-Game hier noch nicht kommentiert haben, oder? Aber irgendwann wird es mal fällig sein. Noch nicht. Ist ein junger Mann. Er soll jetzt erstmal seinen Sport machen.
Wir beobachten das mal noch ein bisschen.
Aber... Da haben wir eventuell noch ein, zwei Anmerkungen zu hier in gewohnt sachlicher Runde. Du wolltest gerade irgendwas, bevor ich abgelenkt habe, nochmal...
Prognosen.
In die Runde bringen. Ja, gut, bei den Männern... Weil es wird wahrscheinlich das Halbfinale Djokovic-Alcaraz geben, ne? Also das ist ein Match, das ist Pflicht.
Und ja.
Ich glaube wirklich, dass Djokovic das Ding nochmal ziehen wird. Das wird so ein letztes Ding, wo er, also der geht ja bisher einfach durch wie nochmal was, Djokovic, ne, muss man sagen.
Ja.
Ohne Satzverlust bisher im Viertelfinale.
Ohne Satzverlust, ja. Es gibt noch einen zweiten, der bisher ohne Satzverlust, auf jeden Fall, von dem ich es weiß, das wäre eine Quizfrage gewesen. Wer ist der zweite? Also ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt.
Ja, dann ist es Rune oder Rüd.
Rüd ist nicht schlecht, muss ich nachschauen.
Nee, ist noch drin, stimmt. Aber Rüd ist nicht. Rüd hat einen verloren, das weiß ich.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Jonas, das wäre die Aufgabe.
Alcaraz hat schon einen abgegeben. Ich glaube, es haben nämlich alle eben einen abgegeben. Und das Geile ist, wer nämlich bisher keinen abgegeben hat von denen, er ist noch nicht im Viertelfinale, sondern spielt heute Achtelfinale, ist dieser Argentinier.
Cerundolo, oder was?
Nee, wie heißt der denn? FCF will ich die ganze Zeit sagen. Wie heißt der denn? Echeverri. Oder sowas. Echeverri? Wie heißt der denn?
Also, das ist so schön. Das klingt so absurd falsch ausgesprochen, aber es kann natürlich.
Der heißt so.
Echeverri hat noch keinen Satz abgegeben. Und das Schlimme ist, du hast recht.
Echeverri
hat noch keinen Satz abgegeben. Er hat einfach schon gegen Diminau und gegen Bonakuric schon gespielt.
Diminau.
Ja, ich kann die ganzen Namen dort. Wie soll ich? Ich bin Deutscher, ich spreche die Deutsch aus.
Aber.
Wirklich, wo kommen wir denn da hin?
Genau, auf jeden Fall, um die Prognosen zu Ende zu führen. Ich glaube, dass Alcaraz in 3 gegen Djokovic im Halbfinale.
Wirklich?
Ja, ich glaube, der macht den komplett.
Ich hoffe es so sehr. Was der schon wieder abgezogen hat, das macht mich so sauer. Was wie
der sich gefreut hat, ja, nach diesem zweiten Satzgewinn gegen, wen war das?
Ja, aber das ist ja jetzt hier keine Sympathie. Oder ihr tippt nach Sympathie. Oder glaubt ihr es wirklich? Oder wollt ihr das? Wollt ihr, dass es so passiert, oder glaubt ihr es auch wirklich?
Naja. Ich glaube, dass es so passiert. Ich glaube, dass der den, Alcaraz wird den rasieren.
Ich glaube, von der Spielanlage her ist Alcaraz auch wirklich aktuell einfach das bessere Paket. Ich glaube, Djokovic kann halt passieren, dass er wieder aus dem, dass er wieder irgendwie aus dem Light guckt sich vor dem Spiel noch Schindlers Liste an und dann hat er wieder genügend Motivation und gibt dann Gas. Ich weiß es nicht. Also er ist
und er geht in die verbotene Abteilung der Bibliothek in Hogwarts und schaut sich an, wie man zu einem Dementor wird und die Energie, die Seele raussaugt von seinen Konkurrenten.
Genau, genau. Ja.
Okay, Frauen?
Darf ich anfangen?
Bitte?
Ich glaube, es ist Świątek. Weil was die da abgezogen hat gestern, war absurd. Habt ihr das gesehen? Dieses 6-0, 6-0? 6-0, 6-0?
Oder 6-0-0-0 sogar. Ja. Stimmt,
ich habe nur Teile gesehen bisher und ihr so Highlight-Rallies, aber die ist ja so schnell zu Fuß unterwegs auf dem Sand und die hat ein Energiebündel. Ja.
Ja, ich hätte, also das erste.
Schwierig, was anderes zu sagen.
Genau, ich würde gerne was anderes sagen, deswegen glaube ich, macht Sabalenka, weil die drauftrischt die ganze Zeit und Świątek ist halt geduldiger.
Ja.
Und ich glaube, dass Sabalenka kann es halt schaffen, die quasi.
Ich habe aber gestern Sabalenka gegen Stevens gesehen, ne? Und das war.
Er ist halt wankelmütig.
Und das meine ich, es war sehr gut teilweise, dann hatte sie katastrophale Phasen, hast du gemerkt, jetzt hadert sie spielelang mit sich selber, dann dreht sie es aus dem Nix doch hin und ich glaube halt, dass das gegen Świątek nicht reicht.
Also es wird ja Sinn machen, aber Świątek ist, also das ist, ich verstehe das nicht. Das ist wirklich, ich verstehe nicht, wie die, was hat die verloren? Die hat Australian Open nicht gewonnen, wo ich mir auch dachte, wie kann denn diese Frau gerade nicht jedes Tennisspiel gewinnen?
Ja, das ist, ja, der Tipp ist jetzt auch nicht irgendwie das Dark Horse, aber was ich bei der auch lustig fand, ist, es gab ein Interview, wo sie interviewt wurde nach dem Spiel halt, also wie es ja jetzt ist häufig, also dass der Gewinner dann oder die Gewinnerin interviewt wird und sie verfällt dann in so ein geiles Gelaber und das fällt ihr selber auf und dann entschuldigt sie sich und sagt, sorry und dann fängt sie nochmal neu an. Das ist unglaublich lustig.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr lustig, dass sie selber gemerkt hat, dass sie in diesen Schwachsinnsduktus verfallen ist. Ja, richtig geil.
Ich finde es schön, dass du es ansprichst. Ich wollte es vorhin nämlich schon einmal fragen. Mögt ihr diese Interviews? Also ist das was ihr bereichernd findet? Ist es euch egal, dass die nach dem Spiel nochmal auf dem Platz interviewt werden?
Ich höre da schon immer zu. Ja, also ich finde die Fragen tatsächlich wesentlich angenehmer als beim Fußball, weil das halt oft so, die beschreiben dann so ihre Emotionen währenddessen und Alcaraz meinte dann auch gestern irgendwie, dass er irgendwann gemerkt hat, dass er mehr hohe Vorhände oder was auch immer irgendwie spielen muss. Ich meine, der hat es ja relativ easy gemacht, aber das finde ich dann cool, weil die Interviews halt sachlicher sind und fachlicher vor allem. Also gestern hat jemand Mats Wielander geführt. Der kann natürlich relatieren.
Sehr gutes Argument.
Ja. Und nicht alle sind immer gut, logischerweise. Ja. Aber ja.
Ich finde es gar nicht.
In der Regel finde ich es cool.
Also ich finde sie aus einem Grund nicht schlecht, und zwar, dass du auch mal Leute hörst, die du halt normalerweise nicht so häufig hörst. Also es war zum Beispiel ganz lustig, eine Statistik, dass Karen Khachanov ist ja der einzige Spieler, der in den letzten, Jonas, du hattest die Statistik ja irgendwie in den letzten
4 Grand Slams
bis ins Viertelfinale gekommen ist oder sowas.
Bis ins Achtelfinale, glaube ich, gekommen ist. Der einzige Spieler.
Ja. Und der hat sich ja schon letztes Jahr nochmal krass gefangen und ist ja wirklich gut, also gut durchs Jahr gekommen. Und dann hat halt auch der Moderator gesagt, er kriegt vielleicht nicht so die Bühne, die ihm gebührt. Es gibt nämlich auf der ATP-Seite so eine Presse-Historie. Und da kannst du gucken, die Interviews von Spielern angucken. Er hat gesagt, was glaubt ihr denn, wie häufig Karen Khachanov dort angefragt wurde für ein Interview? Nullmal. Das heißt, es gibt einfach kein Interview mit irgendwas. Und dann war es halt, finde ich, ganz erfrischend, ihn mal jetzt auch anhören zu können, was er so zu sagen hat. Weil ich habe den noch nie reden hören. Wir haben den schon live gesehen.
Ja, wir haben den live gesehen.
Ja.
Und 2017? Eine Weile her.
Ja. Auch in Paris tatsächlich.
Gegen? Stimmt. Wer hat gespielt gegen? Ich weiß es noch.
War es Berdig in dem Fall?
Es war Berdig.
Stimmt. Berdig.
Ja. Ist interessant.
Sehr gute Argumente.
Ja. Kleiner Schweif. In Highlight gestern hat der Musetti gegen Alcaraz gespielt. Boris Becker war Co-Kommentator. Und er hat so herrlich die Frisur beschrieben. Ich meine, ein hat ja auch dieses Zöpfchen. Das kenne ich sonst nur von den Damen, aber ist sehr beliebt bei den Frauen. Ist ein sehr gut aussehender Tennisspieler. Und ich fand ich einfach, diese Passage war so herrlich, so aus dem Kontext.
Aber das liebt er ja. Das ist sein Ding. Aber das Match von gestern eben Alcaraz gegen Zonetti?
Musetti.
Sonego.
Musetti. Sonego. Ja, ich habe gerade auch so. Musetti ist eben auch so ein Ding, warum ich glaube, dass Djokovic gewinnt, weil Musetti hatte so viele Chancen in diesem Match und hat sie einfach nicht genutzt. Er ist dann glatt in drei raus, aber es war jetzt zumindest das, was ich habe nicht alles gesehen, aber die Teile, die ich gesehen habe, war das jetzt nicht so, dass er irgendwie groß dominiert wurde, sondern eher so, dass ich Gefühl habe, jetzt einer, der den letzten Punch noch hat, der das Ding wirklich, der auch Ballwechsel beenden kann, der hätte ihn gestern nicht nur in große Probleme gebracht, oder mindestens in große Probleme bringen können.
Ja.
Aber klar, ist natürlich auch, am Ende glaube ich schon auch, dass die Jungs manchmal auch ein bisschen wissen, was reicht vielleicht gegen Leute und dann nochmal einen Gang hochschalten können. Deswegen ist er eh immer eine Milchmädchenrechnung. Der hat da so gespielt, also verliert er gegen den.
Er hat in drei gewonnen, deswegen.
Ja, ist ja okay. Hast ja recht.
Wie sieht's denn bei ihr aus, Luki? Glaubst du, es gibt noch einen anderen in der Männerkonkurrenz, der gewinnen könnte?
Kasper? Alle Kasper? Nee, also. Ich finde, nach letztem Jahr der wird das nicht gewinnen. Ganz einfach. Also es ist irgendwie für mich klar. Ich glaube, es wird wirklich zwischen den beiden entschieden. Zwischen Alcaraz und Djokovic. Also das ist...
Das Halbfinale wird den Sieger hervorbringen.
Ja.
Wen glauben wir denn auf der anderen Seite, wen glauben wir denn auf der anderen Seite überhaupt dann im Finale?
Wer ist denn bei dem Baum? Ist Zverev da?
Zverev ist unten, genau. Also oben ist quasi, wäre Tsitsipas. Nee, Tsitsipas spielt jetzt gegen Alcaraz oben, genau, und Khachanov gegen Djokovic, oder?
Ja.
Genau, und unten ist eben... Ja,
unten sind wir ja noch eine Runde
hinten dran. Und Rüd, die das potenzielle Halbfinale spielen würden.
Oh, das wird auch schön dann, wie letztes Jahr, da gab es doch ordentlich...
Viertelfinale, genau, ja. Ja. Und Halbfinale wäre dann eben, deswegen hat Zverev halt diese gute Chance, weil der spielt jetzt gegen Dimitrov und danach gegen den Sieger aus Echeverri und Nishioka.
Ja, da kann man dann durchaus vielleicht... Könnte man gewinnen.
Und ich finde, die drei besten Sandplatzspieler sind alle in der oberen Hälfte mit Djokovic, Alcaraz und Tsitsipas.
Ja. Wobei auch Tsitsipas, glaube ich,
keine Chance. Nein.
Glaube ich auch nicht.
Überhaupt keine Chance.
Ja.
Ich gehe mit Rune als Finalgegner.
Ja?
Ja. Das, aber nur, weil ich den zuletzt ein bisschen mehr gesehen habe. Ein
letzter Eindruck zu dem irgendwie.
Der ist schon, ist halt, also ich weiß, ich gibt jetzt einen Doppeleindruck quasi, dass der eben ja so sehr oft kritisiert wird von den Kollegen für die schlechte Erziehung auf dem Platz. Ja,
das wieder aber, funny ist.
Ja, aber rein sportlich ist es halt schon. Ich meine, der hat hier München gewonnen. Der war jetzt, wo ist er jetzt weit gekommen? War das Halbfinale oder Finale in Rom?
Hat der nicht sogar ein Masters gewonnen?
Finale in Rom hat er verloren gegen Medvedev eben. Da war er bei und ich meine, er hätte sogar noch ein sehr gutes Sandturnier gespielt. Zuletzt bin ich jetzt aber auch nicht. Bin ich jetzt nicht 100%
sicher, aber trotzdem. Monte Carlo.
Ja.
Das ist natürlich weit, dann schon,
wenn man das so ansieht. Ich gehe, glaube ich, mit ihm.
Toursiege bisher 4 in seiner Karriere. Das ist natürlich wirklich, also halt quasi.
Zweimal München.
Auf der ATP-Tour. Das ist natürlich schon irgendwie mau.
Ja, gut, aber der ist doch erst. Was ist der? 21?
Ja, der Typ ist noch komplett.
Der ist 20.
20 sogar erst, ja. 20, also ist okay mit 20 4 Toursiege.
Ja, ich meine, Alcaraz ist natürlich schon nicht Erster, ne?
Ja. Loser.
Loser, ja. Kann ja gar nichts.
Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit. Ich habe einen kleinen Touch, den ich noch reinbringen will, bevor wir dann zu, vielleicht hast du noch einen Edge-Touch?
Ja,
okay. Wunderbar, kommst. Da geht's eben um dieses Scheitern und auch um dieses Giannis Antetokounmpo-Interview von den Milwaukee Bucks, der eben dann gesagt hat, so, wir haben viele große Erfolge oder es ist nicht immer ein dramatisches Scheitern, wenn du nicht das ganz große Ding gewinnst. Und es wird ja dann immer so gemacht. Und ich habe das, gestern habe ich eine
Schlagzeile eben. Er holt es mal weiter aus, weil ich finde es nämlich interessant. Er wurde nämlich gefragt bei einer Pressekonferenz. Er wurde so ein bisschen als Gescheiterter oder
ja,
so ein
genau.
bisschen auch als
Loser. Oder sie sind gescheitert, diese Saison. Ja. Oder war die Saison ein Misserfolg?
Genau.
Das war's. Und er hat eben gesagt, nein, die Saison war jetzt kein Misserfolg, weil wir eben dann in dieser Runde rausgefallen sind, sondern wir haben viele Dinge, also ich weiß nicht alles mehr genau, wie er es gesagt hat, aber viele Dinge verbessert. Wir haben oft gewonnen. So, wir haben das Beste aus uns rausgeholt. Das war vor allem, glaube ich, so. Wir haben immer alles gegeben. Ich glaube, das war sein Tenor, das Wichtigste. Ja. Und es reicht halt nicht immer. Und das ist ja auch wirklich das Normalste auf der Welt. Es reicht nicht immer.
Ja.
So, für keinen, für niemanden. Selbst Rafael Nadal hat in Paris schon mal ein Match verloren. Zweimal sogar schon.
Das ist ja so dieses alte Zitat, irgendwie Michael Jordan hat in seinem Leben 46.000 Würfe verpasst. Oder wie. Das hängt natürlich dann ein bisschen, aber...
Und das wird natürlich immer alles dann, wenn du gewonnen hast, war immer alles richtig und alles perfekt. Und wenn du verloren hast, war immer alles falsch. Und da gab es eben jetzt nochmal eine Schlagzeile, die würde ich gerne mit reinbringen, weil die finde ich wirklich grandios. Und zwar ein Kommentar vom Kicker zum Champions-League-Finale der Frauen. Dieser Wolfsburger Kader reicht nicht für größte Ambitionen. Die standen im Champions-League-Finale der Frauen, haben 2-0 geführt gegen die Weltauswahl vom FC Barcelona, haben 3-2 verloren, haben den Pokal gewonnen und sind in der Liga Zweiter geworden.
Ja, das ist schon frech.
Hinter, ich glaube, auch den Bayern-Frauen. Und dann ist die Überschrift, dieser Wolfsburger Kader reicht nicht für größte Ambitionen. Und das ist der größte, tut mir leid, was sind denn die größeren Ambitionen? Und welcher Kader soll da, also das ist so ein Humbug und das macht mich wirklich rasend.
Ja, stimmt, das ist ein...
Ja, und das ist es so, die haben einen Pokal gewonnen und sind dann eben zweimal knapp, ich glaube sogar in der Bundesliga auch am letzten Spieltag, also sie hätten auch noch Meister werden können.
Bayern hat dann ganz knapp gewonnen.
11-1, ja. Oder was war das? Gegen Turbine Potsdam. Und das ist das, was mich wirklich wahnsinnig macht. Dieses alles ist falsch, wenn du eben dann nicht gewonnen hast oder dann, ja, dass du so kritisiert wirst. Und das ist halt auch inhaltlich falsch, weil es gab dann de facto auf der Welt jetzt, zumindest in diesem Wettbewerb, eine Mannschaft, die besser war. Und das ist die
11 bessere
wahrscheinlich
auf der gerade Welt.
Größte Mannschaft.
Das ist wirklich
eben. Ja. Ja. Und dann musst du dir sowas anhören. Du arbeitest so an dir, so die ganzen Spielerinnen in dem Fall, aber auch dann Spieler im Fußball oder beim Basketball, die arbeiten so hart an sich, um auf dieses Niveau zu kommen. Und nur weil es dann nicht ganz reicht, weiß ich nicht, warst du dann eben nicht fleißig, nicht genug. Du wolltest es nicht genug, was ja immer der schönste Satz ist. Du wolltest es nicht genug. Und dann musst du dir eben solche Dinge wie Giannis dann anhören, musst dich da hinsetzen. Und klar, wahrscheinlich müssen die Medien es so hindrehen, damit es halt fetzig klingt und die Leute draufklicken. Aber es ist schon eine Sache, die mich extrem weiterhin stört.
Fetzig. Einfach.
Und es ist schön, dass es auch ein bisschen sich da dagegen wehren, die Leute.
Fetzig, ein geiles Wort. Erstmal.
Ja, es war absolut bei euch. Wie viel Boomer will man sein?
Ich bin absolut bei euch. Aber ich hätte noch eine Sache zu dem Interview mit Giannis. Und mich würde mal interessieren, weil das war das erste Runde oder zweite Runde? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zweite Runde, oder? Nee.
Erste Runde.
Erste gegen Runde Miami. Gegen Miami. Und ich glaube, dass sich das Narrativ...
Die jetzt in den Finals 1-1 stehen.
Dass sich das Narrativ auch geändert hätte, wenn man es aus jetziger Sicht sieht. Weil Miami hat natürlich auch ein katastrophales Play-in-Tournament gespielt und hat dann halt Milwaukee ja jetzt auch nicht, das war ja nicht Game 7, besiegt. Und das ist natürlich, finde ich, nochmal, da ist die Frage nochmal ein bisschen anders zu interpretieren, ne? Also, weil die waren ja Platz 1 und Miami ist halt im Play-in-Tournament gerade noch so in die Playoffs gekommen. Und jetzt sind sie halt im Finale. Das war damals ja nicht abzusehen, dass Jimmy Buckets irgendwie auf einmal mit rechts spielt.
Stimmt.
Und Was ist was ist hier vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir die Playoffs immer wieder reinnehmen wollten, aber es nicht gemacht haben die letzten Wochen, weil wir uns zeitlich dann immer so ein bisschen ausgelaufen sind. Aber habt ihr jetzt, steht's ja 1-1 zum jetzigen Zeitpunkt, habt ihr da eine...
Ich gehe trotzdem auf die Nuggets, muss ich sagen, aber halt in einer umkämpften Serie. Also ist klar, jetzt 1-1 kann man es ja eh leicht sagen, aber die sind schon eine sehr komplette Mannschaft, wenn man eben von so ein bisschen defensiven Schwächen absieht. Und deswegen glaube ich, machen sie es, weil am Ende das Talentlevel so unglaublich hoch ist. Vor allem scoringmäßig haben die halt einfach so viele verschiedene Scorer drin. Und Miami ist halt sehr abhängig davon, dass ihre Dreierschützen die Dreier treffen. Und es gibt ja dieses You live by the three, you die by the three in der NBA. Und ich glaube, dass es am Ende den Unterschied ausmacht, dass eben Miami natürlich den Dreier mal so krass treffen wird, wie jetzt heute Nacht in Spiel 2. Aber ist auch, wenn du dich so sehr drauf verlässt, glaube ich, ist das andere Mittel mit Jokic im Post einfach, der halt einfach dann fast nur richtige Entscheidungen trifft und ist, glaube ich, das Zuverlässigere. Aber es ist also...
Kannst du ja eigentlich bei diesen...
Stein gemeißelt.
Diese Dreier-Theorie ist ja eigentlich Game 1 und Game 2 in der Nutshell so, ne? Game 1 haben sie, glaube ich, gefühlt 100 Dreier nicht getroffen.
Ganz genau, ja.
Ja, ich glaube, das wird... Die Nuggets machen das und Jokic in der letzten Partie macht, weiß ich nicht, 58, 20, 19 und 58 bei einer Quote von 19 von 22 aus dem Feld. Und
eine Maximaltempo von 7,4 km/h.
Und er hat aber währenddessen mit, er hat 7 Pumpfakes insgesamt gemacht und er hat damit aber 60 Spieler ausgespielt.
Wie viele mimische Regungen wird er gezeigt?
Genau, und dann wird er danach angesprochen, so ist er jetzt der beste Spieler. Er sagt, ich weiß es nicht, wir haben gute Meisterschaft, wir haben eine gute Saison gespielt, ich gehe jetzt nach Serbien und habe morgen eine 3-3 mit meinen alten Kumpels auf dem Freiplatz.
Oh, geil.
Deswegen würde ich jetzt gerne ins Bett gehen. Genau.
Ja.
Und deswegen glaube ich am Ende, ja, also die Heat spielen gefühlt halt, die müssen mehr kämpfen, um Punkte zu machen. Mhm. Und es gibt halt Bam Adebayo, der ist der, wenn ich den anschaue, denke ich mir, ist der athletischste Mensch, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und wenn der vor mir steht, dann, also wenn ich probiere, den zu bewegen, physisch, dann ist das eine Aufgabe, die nicht zu bewältigen ist. Und Jokic schiebt ihn einfach durch die Zone, als sei es ein Mikado-Stäbchen.
Ja.
Und dementsprechend ist es, glaube ich, auf Dauer. Und ich fände es auch geil. Ich fände diese Jokic-Story geil mit irgendwie gedraftet während einer Werbepause für was auch immer. Und irgendwie so dieser jetzt einfach nur rein beschrieben dickliche Junge, der er früher war und der immer auch nicht athletisch wirkt in dieser Liga voller Athleten und der irgendwie auf Stimmungen angesprochen, ob es ein Hexenkessel ist, sagt er, ich habe in Serbien gespielt, mich schockt dir gar nichts. Alles einfach maximal cool. Mhm. Und deswegen, ja.
Ja.
Du?
Ich glaube es auch. Und irgendwie fände ich es auch lustig, denn wenn die Nuggets so das erste Mal, hätten sie, glaube ich, so generell das erste Mal gewonnen. Die Story von Murray fände ich auch geil, weil er so ein bisschen so Redemption hat, ne, der irgendwie immer unterschätzt. Und die spielen ja auch, also ich finde, dieses Team hat sich irgendwie die letzten Jahre genau darauf vorbereitet. Die spielen ja gefühlt seit 5 Jahren im Kernkader zusammen. Und ja, ich fände es auch geil. Ich finde Jokic auch einfach einen lustigen Typen. Und ja, ich werde nie diese Werbepause, wo er gedraftet wird, ja, ist so großartig.
Das ist perfekt,
ja. Es steht nur so ganz unten, wie in so einem genau. Newsfeed. Ja, Jokic wurde jetzt an 72 gedraftet oder so.
41, oder was war das? 41, 42.
Ja.
Ist auch crazy.
Ja.
Also sagen wir alle Denver. Das heißt, wir haben ja nichts so richtig, wir haben ja nichts zum Verlieren. Zum
Ja, ich fände die Heat geil, aber
Die Story, aber beide Storys sind geil,
muss man auch
sagen. Das sind schon zwei sehr, sehr coole.
Ja.
Das war sehr, sehr geile Geschichte.
Auch die kurzer Funfact dazu, es gibt diese ESPN-Reporterin, die seit 30 Jahren bei ESPN arbeitet und gesagt hat, sie war noch nie in Denver. Weil es nie einen Grund gab, in Denver ein Spiel anzuschauen. Und das ist so herrlich auch.
Ja, dann gehen wir mal von den NBA Finals rüber zu den absoluten Gegenpart. Und zwar zu einer edgy Sportart.
Look, hier haben wir wieder den edgy Edge Touch.
Heute ist die Frage folgende an euch. Ich spreche über eine Sportart, die ist relativ einfach zu beschreiben. Und ihr werdet, ich werde euch gleich fragen, wie ihr denkt, dass diese Sportart ausgeführt wird. Und ihr werdet sie zu 100% richtig beschreiben. Aber es geht um was anderes. Und zwar geht es um die Darstellung. Es gibt zwei Beiträge. Einer ist von der Zeit als Video und einer ist vom Hessischen Rundfunk. Der eine ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterstück. Und der andere ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und es geht eigentlich heute um die Go-to-Market-Strategie von Edgy-Touch-Sportarten. Welche Sportart handelt es sich? Ihr dürft jetzt mal zusammenfassen, was ihr denkt, wie diese Sportart auszuführen ist. Es geht um Bike-Polo. Bitte.
Ach Gott.
Bike-Polo.
Mhm.
Man sitzt auf dem Fahrrad mit einem Poloschläger.
Mhm.
Und spielt einfach Polo statt auf einem Pferd auf dem Fahrrad.
Ist richtig, ja. Ist exakt erklärt, diese Sportart. So, erster Eindruck von euch?
Ich formuliere das Narrativ weiter. Der Beitrag von der Zeit geht darum, dass das modern ist, weil man kein Pferd
benutzt. Moment.
Okay.
Ihr müsst erst wissen, okay. Also der vom Hessischen Rundfunk ist meiner Meinung nach großartig. Und der das von der Zeit, schon, ja. Okay, dann lass ich dich mal.
Mhm. Das wäre Teil meines Narrativs gewesen. So, die Zeit will beschreiben, dass dieser Sport eben, man spielt nicht mehr Pferden, das ist zeitgemäß, das ist weiß ich nicht, eben gegen Tiersport. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das irgendwie ein Ding ist, ob man sagt, okay, man sollte Polo nicht spielen, weil Pferde irgendwie das nicht wollen oder was auch immer. Das heißt, dieser Umschwung auf Bike-Polo ist das Moderne, so wie man es machen soll, und ein bisschen, ich sage jetzt mal, akademischer, ein bisschen erwachsener, seriöser.
Bisschen gesünder auch, weil die Sportler ja selber treten.
Genau, natürlich. Gesünder auch, nachhaltiger am Ende, weil Fahrräder sind ja nachhaltiger, weiß ich nicht. Und es geht, genau, und es geht um nur das, es geht gar nicht um den Sport so an sich, ganz, ganz kurzer Beitrag. Und im Hessischen Rundfunk geht es so ein bisschen um den Sport und ja, das mehr, weiß ich nicht, es geht ums Kompetitive, um den Wettkampf, bliblablub, und ist dementsprechend meist weg.
Mhm. Mats, was sagst du?
Ich habe jetzt kurz erwartet, dass der Hessische Rundfunkteil noch ein bisschen weiter beschrieben wird vom Jonas, und habe mein Gedankenkonstrukt sozusagen nicht fertig gebaut. Ich glaube, dass er mit der Zeit ganz richtig lag. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beitrag vom Hessischen Rundfunk dann extrem süffisant und ironisch ist. Also, dass sie vielleicht sogar das so beschreiben als noch eine Sportart, die die Welt nicht braucht. Und dass sie das so...
das ist nicht schlecht.
Ja. Also, dass sie das vielleicht in so einen Kontext packen, so, ja, eine eh schon mittelmäßige Sportart noch schlimmer gemacht. Das wäre zumindest meine große Hoffnung.
Große Hoffnung, finde ich geil. Es ist, ist nicht ganz so, aber ich erkläre es euch. Ich habe erst den vom Hessischen Rundfunk gesehen. Also ich habe erst sozusagen das Positive gesehen. Und es geht, es spielt logischerweise dann im Raum Frankfurt, weil Hessischer Rundfunk. Und es ist ein Kollege, ein geschätzter Kollege Jens Pflüger, ist der Moderator vor Ort. Und er spricht mit einem der Deutschlands besten, weil du automatisch einer Deutschlands besten Bike-Polo-Spieler bist, wenn du spielst, Eddie Krömer. Eddie Krömer, ich habe ihn gegoogelt, Eddie Krömer hat auch einen Bike-Shop und verkauft dort Customized Bikes. Und der ist unglaublich sympathisch. Also der ist erstmal unglaublich sympathisch. Und die spielen es auf diesen Fahrrädern. Sie bauschen es nicht auf. Sie sagen, ja, eigentlich brauchst du dafür nur ein Fahrrad und diesen Schläger. Und der Schläger ist auch eigentlich, das finde ich ganz lustig, einfach nur so ein Stab und unten ein Rohr, was sozusagen so verquert draufgesteckt wird. Und dann dieser Typ, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so motiviert war wie Kollege Pflüger. Und er fährt ohne Helm, also er ist auch der Einzige, der ohne Helm spielt, und fährt dort entlang und die ganze Zeit sagt, es ist ja unglaublich gefährlich, es ist unglaublich gefährlich und ist unfassbar aufgeregt, während er das spielt. Spielt dann am Ende auch, und währenddessen brüllt er auch die ganze Zeit. Es ist unglaublich lustig anzugucken, dieser Beitrag. Wir teilen ihn natürlich. Und dieser Eddie Krömer ist halt super ruhig, er nimmt sich nicht wichtig, er spielt halt diesen Sport seit Jahren, und die Leute, die da mitfahren, sind irgendwie alle voll in Ordnung. Und am Ende ist so der wirklich das Narrativ von diesem Typen, Alter, das ist mega geil so. Und er fährt dann auch sofort wieder los, weiterspielen. Also er verabschiedet sich, sagt, ja, ich muss weiterspielen, und fährt sofort wieder los rein. Also irgendwie echt geil. Und dann dachte ich mir, ja gut, klingt ja eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir den Zeitbeitrag angeguckt. Dieser Zeitbeitrag spielt in Berlin. Und die Dame, die dort porträtiert wird fast schon, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Altbauwohnung, erklärt erstmal, dass sie ja auf diesem Fahrrad sie hat an einem Lenker eine Bremse, die sowohl die Vorder- als auch die Hinterradbremse betätigt, weil mit der anderen Hand hat sie ja den Schläger in der Hand. Und dann erklärt sie, warum sie hinten, also sie hat hinten das Rad ist verkleidet, wie bei so einem Zeitfahrrad. Und sie erklärt dann, dass sie das beklebt hat mit abgerissenen Postern von Wahlplakaten. Es ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Dann fährt sie auf einem Platz und dann wird ganz groß eingeblendet, in Berlin gibt es 25 aktive Radpolo-Spieler. Das wird eingeblendet, wo ich mir denke, das ist nichts, was eingeblendet werden sollte. Und dann spielt sie gegen andere Leute. Alle haben natürlich diese Biker-Caps, also diese Fahrradfahrer-Kappen auf. Einer hat
Schirm, die man nach oben.
Ein Spieler hat beide Räder verkleidet und das Pippi Langstrumpf drauf gemalt. Und es ist wirklich an Grauenhaftigkeit ist dieser zweite Beitrag nicht zu überbieten. Und ich frage mich, wer soll diesen Sport danach ausüben? Wer soll es tun? Also, liebe Kollegen der Zeit, Nehmt euch ein Beispiel an Jens Pflüger in seinem großartigen Werk über Radpolo, Bikepolo, weil die machen es ungezwungen und ihr seid wirklich einfach völlig falsch an die Sache rangegangen. Und das kann ich hier ganz objektiv bewerten. Und das wirklich, also so einen Gegensatz habe ich noch nie gesehen. Wirklich grauenhaft. Grauenhaft schlimm. Aber gut.
Aber das heißt, du bist eher auf der positiven Seite. Du bist dem Ganzen nicht abgeneigt, oder?
Naja, ich würde wirklich den Teufel tun, diese Sportart jemals auszuführen. aber ich finde, man kann trotzdem es da, so wie wir damals Ringtennis porträtiert bekommen haben, darstellen. Mit einem Budget von 5 €, aber die Zeit hat ja ein bisschen mehr Geld. Ja, und vielleicht solltet ihr dann kein...
Vermeidlich.
Solltet ihr kein Porträt von einem unglaublich nervigen Menschen zeigen, sondern es vielleicht wie Jens Pflüger machen. Und Jensi Boy, you did it again, würde ich sagen.
Ja, wir schauen uns an. Auf jeden Fall. Kurze Frage, ist der Lenker so gebogen wie beim Radball?
Leider nicht. Und interessant ist, und das muss man natürlich dem Hessischen Rundfunkbeitrag ankreiden, er sagt, der Bike Polo ist wie Polo auf Pferden, nur mit dem Rad, sonst hat es aber wenig miteinander gemein. Und es hat wirklich alles andere miteinander gemein. Alles andere ist exakt gleich. Genau das Gleiche.
Hilf uns mal kurz, wir haben hier gerade gegoogelt und ich sehe jetzt gerade, es wird auf Beton ausgeführt, auf Rasen, auf Kunstrasen auch. Was ist denn der gängigste Belag für diese Trendsportart?
Ja, also ich glaube, die spielen es halt auf Beton viel. Also das sah schon sehr betonig aus, vielleicht auch auf Ytong, ich weiß es nicht. Das war wirklich, die haben das halt immer draußen gespielt in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine krasse Community gibt. Ich muss mal kurz was gucken, weil ich hatte noch was rausgesucht dazu.
Macht es. In der Zwischenzeit könnte ich anmerken, das ist bestimmt eine Sache, die dann die Sportart selbst für sich als Werbung benutzt. Dieses, dass du das auf jedem Untergrund gleich toll spielen kannst. Also, ne, egal wo du bist, alles, was du brauchst, ist ein paar Fahrräder, zufällig ein paar Poloschläger in der Halt, ein Ball.
Und wenig Halt
im Leben. Viel Gleichgewicht und wenig Halt im Leben. Ja, das ist schön. Wenig private Balance, aber viel auf dem Fahrrad.
Es gibt auf dem Wikipedia-Eintrag ein Bild. Radpolo 1898. Damals noch ohne Schläger. What the hell? Wie habt ihr es gespielt, liebe Leute?
Einfach Fahrrad gefahren. Fahrrad
gefahren. Also mit den Füßen gekickt, aber da passieren wenig Unfälle dann. Das ist eine ganz sichere Angelegenheit.
Ich habe mir auch gerade gedacht, ob diese Verkleidung an den Fahrrädern ein Schutz ist, damit nicht die ganze Zeit diese Schläger in die Speichen kommen.
Das könnte ich mir gut vorstellen, weil die junge Dame, die dort porträtiert wird, nämlich erzählt, dass mal jemand ihr den Schläger zwischen Vorder- und Rückgrat reingesteckt hat und sie dann extrem viele Knochenbrüche hatte. Was sich, finde ich, auch anbietet, ne?
Erklärt sich jetzt.
Ja, andererseits muss ich sagen, den Schläger jetzt zwischen Vorder- und Rückgrat reinstecken, das klingt jetzt nicht nach einem Problem, also das ist doch einfach nur ein luftleerer Raum. Oder welchen Teil habe ich
jetzt zwischen nicht verstanden? Vorder- und
Rückgrat. Ja, ich habe es auch nicht, also sie hat den jetzt nicht grafisch dargestellt, den Unfall, aber so hat sie es ungefähr erklärt. Also wahrscheinlich hat jemand in die Speichen.
Also offensichtlich hat sie posttraumatische...
Vielleicht meinte sie ihr eigenes Rückgrat. Ja, okay.
Sehr schön.
Ich entschuldige mich.
Ja, geil.
Für diesen Einschub.
Ja. Genau, wir machen eine Mini-Sommerpause, aber wir nehmen 3 Wochen wieder auf. Also wir machen eine kleine... Also wir haben ja jetzt 3 Wochen gewartet, aber nur daran, dass wir eigentlich letzte Woche aufnehmen wollten, aber der Schock war zu tief. Und zu groß, also haben wir das verschoben auf diese Woche und jetzt machen wir nochmal eine Mini-Extended-Version, wobei das für uns ja fast normal ist.
Ja. Dementsprechend, genau. Aber diesmal mit Ankündigung. Bis dahin ist der Unterschied. Wir bleiben im Rhythmus, diesmal mit Ankündigung. Ja,
es wird keine richtige Sommerpause geben.
Ja, wir sehen uns braun gebrannt wieder Ende Juni.
So ist es.
So ist es, ihr Mäuse.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.